Ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und heute in unserem Text, ja, da geht es eigentlich um die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und ich weiß, dass ich dahingehend ein bisschen spät dran bin, aber wie es so ist, man hat mich vorher einfach nicht zu Wort kommen lassen. Und da bin ich aber hartnäckig, habe gesagt, egal, das ziehen wir jetzt durch. Heute geht es um die Auffahrt bzw. die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Den Text, den finden wir im Lukas-Evangelium. Das ist der Abschluss des Lukas-Evangeliums. Lukas Kapitel 24, die Verse 50 bis 53, die letzten Verse aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 24, die Verse 50 bis 53. Und ich möchte auch noch kurz ein Gebet mit uns sprechen, bevor wir hier in das Thema einsteigen. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir nochmals von Herzen Dank sagen für diesen Gottesdienst, auch hier heute Morgen in der Zionshalle. Und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt wirklich alles Störende hinwegnimmst, Herr. Dass wir uns nicht ablenken lassen, sei es durch Gedanken oder irgendwelche Äußerlichkeiten. Nein, dass wir uns konzentrieren, Herr, auf die Gemeinschaft mit dir und auf dein Wort. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Also, Lukas, Kapitel 24, ich beginne mal, Vers 50, wir machen das so schrittweise. Lukas 24, Vers 50, der Herr Jesus, er führte sie, seine Jünger, aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Mal so weit. Wo befinden wir uns jetzt? Gut, Zionshalle, ich weiß, aber hier in unserem Text, wir befinden uns auf dem sogenannten Ölberg, der ja zwischen Bethanien und Jerusalem liegt und das jetzt 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Hier im Lukas-Evangelium, da wird der Ölberg zwar gar nicht genannt, da heißt es lediglich, wie wir gerade gelesen haben, dass der Herr Jesus jetzt seine Jünger, ja, mit denen er zuvor in Jerusalem war, bis in die Nähe von Bethanien führte. Und der Ölberg wiederum, der liegt genau auf diesem Weg, und zwar auf der Ostseite des Tempelbergs. Wer schon einmal von Ihnen in Israel war, der hat garantiert auch schon auf dem Ölberg gestanden und somit auch eine ungefähre Vorstellung von diesem historischen Ort. Wenn man von dem Ölberg dann in die Stadt nach Jerusalem rüberblickt, ja, dann hat man den Tempelplatz vor Augen. Und im Rücken, ja nicht nur nervige Souvenirverkäufer, sondern nur wenige Kilometer entfernt eben diese kleine Stadt Bethanien. Bethanien, im Übrigen die Heimat von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. So, und die Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas stammt, die bestätigt jetzt diesen Ort, in welcher nämlich der Ölberg dann auch bei Namen genannt wird, so eben in Apostelgeschichte Kapitel 1. Das heißt, Lukas, er beendet sein Evangelium mit der Himmelfahrt und er knüpft jetzt an dieses Ereignis an, um mit der Apostelgeschichte zu beginnen. Im Prinzip ist das ja eins, die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung, die Fortführung des Lukas-Evangeliums. Und da lese ich uns raus aus Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9. Da geht es eben um die Himmelfahrt. Ja, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und dann heißt es in Vers 12, da kehrten sie, also jetzt dann die Jünger, ne, nach dieser Himmelfahrt, nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Also hier haben wir es jetzt. Der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und hier in der Apostelgeschichte von Lukas, da wird zudem jetzt auch diese Zeit von 40 Tagen bestätigt, die zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus vergangen sind. So in Vers 3, Apostelgeschichte 1, Vers 3, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden, das heißt nach der Kreuzigung, ja, als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Soweit. Ja, und was war jetzt Sinn und Zweck dessen, dass der Herr Jesus jetzt seine Jünger mit auf den Ölberg führte? Es war der Moment des Abschiednehmens gekommen. Und darüber hinaus führt der Herr Jesus seine Jünger mit als Zeugen der nun stattfindenden Himmelfahrt. Der Herr Jesus, er wollte nicht einfach klammheimlich verschwinden, nein, das hätte ohnehin nur wieder Stoff für die wildesten Spekulationen gegeben, ja, bis hin zu der Annahme, dass er vielleicht von Außerirdischen entführt wurde oder was auch immer. Da sind die Menschen ja sehr geistreich. Nein, er hat sie mitgeführt als Augenzeugen dieses Geschehens. Und überhaupt ist ja das ganze Leben, das ganze Wirken und Sterben des Herrn Jesus sehr gut bezeugt. Niemals hat sich der Herr Jesus unbezeugt gelassen. Das ging mit seiner Geburt schon los, ja? Denken wir an die Hirten, ne? Oder an die Weisen aus dem Morgenland. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen bei seiner Verklärung, als er drei seiner Jünger mit auf den Berg führte. Auch nicht während all seiner Wundertaten, nicht bei seiner Taufe und auch nicht bei seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Immer waren Menschen zugegen als Zeugen für das Auftreten des verheißenen Erlösers. Und nicht von ungefähr beginnt auch Lukas sein Evangelium eben mit dieser Bekräftigung, ja, mit dieser Gewissheit, dass wir es mit bewiesenen Tatsachen zu tun haben und nicht mit irgendwelchen Geschichten, Vermutungen oder was auch immer. Und Lukas selber war ja gar kein Augenzeuge, finde ich eigentlich noch interessant. Ja? Und doch beginnt er sein Evangelium wie folgt, Lukas Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Und das betrifft eben natürlich jetzt auch hier diese Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist eben keine Mutmaßung. Die Himmelfahrt ist nicht irgendwie etwas Symbolisches. Nein, diese Himmelfahrt ist auch keine schrille Geschichte à la Raumschiff Enterprise oder was auch immer. Nein, die Himmelfahrt, sie ist ein historisches und bezeugtes Ereignis. Wir haben es hier also zum einen eben mit dem Abschied von seinen Jüngern zu tun, die ja jetzt auch Zeugen des Erlösungswerkes ihres Herrn wurden. Ja? Und mit diesem Abschied verbunden ist jetzt nicht einfach nur mal so ein Tschüss und dann macht's mal gut, nein, sondern der Segen. Wir haben es gelesen, oder ich lese mal weiter hier in unserem Text, Lukas Kapitel 24, eben Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und da fragen wir uns, insbesondere wenn wir auch den jüdischen Kontext beachten, ja, wer ist denn der Segnende? Beziehungsweise derjenige, der den Segen austeilt. Ja, das ist doch der Priester, ja? Das war und ist Aufgabe des Priesters. Das heißt, hier tritt der Herr Jesus jetzt als Priester in Erscheinung, der kurz davor steht, um als vollkommener Hohepriester in das Heiligtum einzutreten. Ganz nach Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, ja, das ist diese hier kurz bevorstehende Himmelfahrt, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Und in dieser seiner Stellung als Priester teilt der Herr Jesus jetzt den Segen aus und er hob seine Hände auf und segnete sie. Und damit tut sich eine weitere Frage auf, nämlich, ja, was bedeutet beziehungsweise beinhaltet denn der Segen? Das ist ja nun mal keine gedankenlose Floskel, sondern hier handelt es sich um eine ganz bewusste Handlung. Es geht um Gottes Beistand auf allen Wegen und es geht um seinen Schutz. Es geht um die Unterstellung unter seiner Führung, ja. Es geht um die Inanspruchnahme seiner Kraft. Es geht um die Annahme seines Willens und es geht um die Akzeptanz seines Auftrages. In dem Moment, wo ich mich bewusst dem Segen Gottes unterstelle, ja, da mache ich mich ganz und gar mit dem Willen Gottes eins. Der Segen, er ist dahingehend wie eine Bestätigung, im Namen Gottes zu wirken, zu handeln, zu denken und zu leben. Wenn wir beispielsweise als Gemeinde auch jemanden aussenden, ja, als Missionar oder auch als Bibelschüler, oder umgekehrt, wenn wir auch jemanden einsegnen, ja, vielleicht einen Ältesten, einen Diakon oder was auch immer, dann ist das immer damit verbunden, dass alles im Auftrag Gottes geschieht. Wir damit einerseits ihm gegenüber natürlich verpflichtet sind, aber andererseits wir auch unter seinem Schutz stehen. So wie es uns in Römer Kapitel 8, Vers 31 versprochen ist, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und genau das geschieht hier auch mit dem Segen. Es ist die bewusste Unterstellung unter diesem, Gott ist für uns. Und so auch hier. Mit dem Segen unterstellt der Herr Jesus seine Jünger dem Beistand seines himmlischen Vaters. Und überhaupt gilt bis heute, ja, dass man einen Menschen dahingehend ja überhaupt gar nicht mehr wünschen kann als den Segen Gottes. Das übertrifft alle gut gemeinten Wünsche, ja. Zu wissen und eben auch zu wünschen, ja, Gott ist mit dir. Und wie traurig ist es da, dass der Segenswunsch in unserer Gesellschaft, auch innerhalb der Christenheit, mehr und mehr verloren geht. Hieß es beispielsweise früher noch, Gott segne diese Mahlzeit, da heißt es heute nur noch Mahlzeit, ja? Wenn überhaupt. Ein Gurte ist sicherlich auch gut gemeint, gar keine Frage, ja? Aber Gott segne diese Mahlzeit, ja, das übertrifft doch alles. Selbst an Weihnachten oder Neujahr heißt es in der Regel nicht mehr, ja, ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest oder ich wünsche dir Gottes Segen für das neue Jahr. Nein, wie heißt es heute? Happy, happy, irgendwas, alles happy, ne? Ja. Auch beim Gruß hat man sich früher wie selbstverständlich ein Gott befohlen gewünscht. Da heißt es heute nur noch Tschüss, ne? Oder wie sie in Bayern sagen, schleich die. Schleich die, ja. Das heißt so viel wie verschwinde und das war noch höflich. Vielleicht sollten gerade wir Christen es uns doch auch wieder vermehrt angewöhnen, ja? Gottes Segen zu wünschen. Und ich meine jetzt wirklich ganz bewusst, ohne dass es jetzt aufgesetzt klingt, ja, oder ja, wie eine Floskel dann daherkommt. Nein, das nicht. Aber mal so ganz bewusst ein Gott segne dich, ja? Oder ein Gott segne diese Mahlzeit. Gott befohlen. So in dieser Art. Zurück hier zu unserem Text. Bei dem Segen für und über seine Jünger, da handelt es sich also zum einen um einen Abschied, aber darüber hinaus und zugleich auch um eine Einsegnung. Um eine Einsegnung für den kommenden Zeugendienst, welchen die Jünger in Kraft des Heiligen Geistes wahrnehmen werden. Wobei der Herr Jesus ja bereits weit im Vorfeld seiner Himmelfahrt den Jüngern ja auch den Heiligen Geist bereits angekündigt hatte. Ja? So beispielsweise in Johannes Kapitel 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, und dann geht es wie folgt weiter hier, unser Text, Lukas, Kapitel 24, Vers 51. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen. und wurde aufgehoben in den Himmel. Hier kommt jetzt also dieser Aspekt zum Tragen, dass der Herr Jesus seine Jünger als Zeugen seiner Himmelfahrt mit auf den Ölberg nahm. Die Auffahrt bzw. Himmelfahrt geschah nämlich sichtbar. Der Herr Jesus, er ist eben nicht einfach mal schwupps wie vom Erdboden verschluckt, verschwunden, nein, sondern vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgefahren. Wir hatten eingangs aus der Apostelgeschichte gelesen, Kapitel 1, Vers 9, da kommt das noch klarer zum Ausdruck. Und im Übrigen war ja jetzt auch diese Himmelfahrt, so einzigartig und wundersam diese auch war, in dem Sinne ja gar kein Geheimnis, sondern vom Herrn Jesus selber bereits zuvor angekündigt. So beispielsweise in Johannes Kapitel 6, Vers 62, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war. Ein klarer Hinweis für seine Auffahrt und seine Rückkehr zum himmlischen Vater. Aber wie es mit vielen Prophezeiungen ist, wird es erst verständlich, wenn das Vorhergesagte auch eintritt. So auch hier. Bis es wirklich so weit war, war das für die Jünger alles Theorie und nicht wirklich greifbar. So wie wir heute womöglich über die Entrückung oder auch dem tausendjährigen Reich sprechen und nicht wirklich begreifen, wie, ob und wann das alles vonstatten gehen wird. Die nun hier stattfindende Himmelfahrt, die war für die Jünger des Herrn wahrlich mehr. Mehr als nur so ein bewegender Moment. Nein, das war schlichtweg überwältigend, einmalig und mit nichts zu vergleichen. Wie dann auch im Zuge der Himmelfahrt ja dann noch zwei Engel erscheinen, ja, und zu den Jüngern dann sprechen. Also das ging wahrlich unter die Haut. Man muss sich das nur einmal vorstellen, wie der Herr Jesus ja noch wenige Tage zuvor elendig am Kreuz hing und dort starb. Und jetzt, 40 Tage nach seiner Auferstehung und nach vielen, vielen intensiven Gesprächen mit seinen Jüngern, sich von denen verabschiedet. Er unterstellt diese dem Willen und Schutz seines Vaters. Und dann fährt er vor ihren Augen empor, dem Himmel entgegen. Und damit nicht genug. Jetzt kommen eben auch noch Engel, ja, und die sprechen zu denen, Apostelgeschichte 1, Vers 11, zwei Engel, die kamen und die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und diese hier angesprochene Wiederkunft ist im Übrigen ja die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit. So wie diese unter anderem in Sacharja Kapitel 14, Vers 4 prophezeit wird. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und welch ein Trost, ist doch mit diesen Worten verbunden. Diese Gewissheit, dass der Herr aller Herren und der König aller Könige, der gerade imstande ist, in sein himmlisches Reich, in seine himmlische Heimat zurückzukehren, einst wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Welch ein Trost zu wissen, ja, es ist zwar ein endgültiger Abschied und dennoch werden wir unseren Herrn wiedersehen. Und ist es nicht genau diese Gewissheit, die auch uns Gottes Trost spendet, wenn wir von lieben Angehörigen Abschied nehmen müssen? Auf der einen Seite zu wissen, ja, es ist ein endgültiger Abschied, und doch werden wir uns einst wiedersehen. Weiter hier in unserem Text. Nachdem der Herr Jesus nun sichtbar vor den Augen seiner Jünger gen Himmel fuhr, da warfen diese sich anbetend vor ihm nieder. Hier in Vers 52, ja. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Und dieses Niederknien, ja, was ist das anderes als ein Ausdruck der Gottesanbetung? Und damit ein Beleg, dass Jesus Gott ist. Denn nur Gott gebührt Anbetung, gemäß dem fünften Buch Mose. Ja? Und der Herr Jesus selber, er sagte das im Zuge seiner Versuchung, ja, dem Teufel gegenüber. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und man kann davon ausgehen, dass die Jünger des Herrn bis Golgatha ja wirklich, ja überhaupt nicht, zumindest mal nicht in aller Vollendung begriffen haben, dass Jesus Gott ist. Obwohl Petrus ja auch einst bezeugte, ja du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, aber irgendwie und spätestens mit der Kreuzigung natürlich dann selber, standen die Jünger vor einer inneren Zerrissenheit und wussten weder ein noch aus. Doch dann, nach der unglaublichen Auferstehung, und vergessen wir nicht, dass die Jünger das zuerst gar nicht glauben konnten, da öffnete der Herr Jesus den Jüngern die Augen, so dass dann selbst ein Thomas sagen konnte, mein Herr und mein Gott. Natürlich wurden die Jünger auch schon zuvor mit der Gottheit des Herrn Jesus konfrontiert, aber erst jetzt wird denen die ganze Tragweite dieser Tatsache offenbar. Mit der Auferstehung und dem 40-tägigen Wirken des Herrn unterweist er seine Jünger in allem, was geschehen ist, geschehen musste und auch noch geschehen wird. Ein paar Verse hier aus Lukas Kapitel 24. Zum einen ab Vers 25, da begegnet er ja unmittelbar nach seiner Auferstehung den beiden Emmaus-Jüngern. Und dann spricht er zu ihnen, hier Lukas 24, ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Mit anderen Worten, die Propheten haben doch schon Zeugnis von mir gegeben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? War doch alles schon prophezeit. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Dann ab Vers 44, da ist der Herr Jesus dann mit seinen Jüngern im Gespräch. Und da finden wir Ähnliches. Lukas 24, dann ab Vers 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Das heißt noch vor der Kreuzigung, ja? Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Mit anderen Worten, ich habe es euch doch bereits gesagt. Ich habe euch doch nicht im Ungewissen gelassen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und dann heißt es noch in Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Hier wieder auch, ja, dieser Zeugendienst. Ihr seid doch Zeugen, Zeugen von allem, was geschrieben steht, beginnend von Mose, über die Propheten und die Psalmen, bis in die Gegenwart. Und es geht dann sogar noch weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 3 hatten wir eingangs gelesen, ja, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Er nahm sie auch schon mit in die Zukunft, was seine Himmelfahrt anbelangt, ja, seine Rückkehr in das Reich Gottes. Also während diesen 40 Tagen, da wurden den Jüngern wahrlich sämtliche Augen geöffnet, so dass diese bei der Himmelfahrt selber keine Fragen und auch keine Zweifel mehr hatten. Gut, aber auch wirklich sehr gut vorbereitet, standen diese jetzt mit ihrem Herrn auf dem Ölberg. Sie wussten, ja, sie wussten, Jesus ist Gott. Sie wussten, er wird uns eine Stätte bereiten. Sie wussten, er wird wiederkommen und wir werden einst mit ihm vereint sein. gemäß seiner Ankündigung beim letzten Abendmahl. Auch da hat es seinen Jüngern ja bereits versucht, irgendwo deutlich zu machen. Ja? Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Ob die Jünger das zum Zeitpunkt des Abendmahls verstanden haben, ich denke nicht. Aber nun schließt sich der Kreis. Und Aussagen und Andeutungen des Herrn Jesus, die werden jetzt nach und nach vervollständigt und erklären sich. Plötzlich wird den Jüngern alles sonnenklar, wo zuvor noch so vieles im Dunkeln lag. Denken wir auch hier wieder an Thomas, ja, meinem persönlichen Lieblingsjüngern, der, als der Herr Jesus von der Stätte sprach, ja, die er zubereiten würde, um seine Jünger zu sich zu holen, er war ganz irritiert. Und dann sprach er ganz irritiert, ja, wir wissen nicht, wohin du hingehst. Und wie können wir den Weg kennen? Doch jetzt, mit der 40-tägigen Unterweisung und spätestens mit der Himmelfahrt selber, hat Thomas die Antwort. Und wie geht es dann weiter hier in unserem Text? Lukas 24, Vers 52. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Mit großer Freude. Endlich, 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 endlich bin ich beim Thema. Was bleibt, ist die Freude. Was bleibt, ist die Freude. Das alles, was sich hier mit der Himmelfahrt vor den Augen der Jünger ereignet, lässt diese mit großer, großer Freude erfüllen. Wenn man bedenkt, als der Herr Jesus seine Jünger ja immer wieder, ja so ganz behutsam vorbereitete, ja, auf seinen Leidensweg, auf seinen Tod, auf kommende Verfolgungen, auf die Tatsache, dass er einst seine Jünger wieder verlassen würde, weil er zurückkehrt in das Reich seines Vaters. Ja, da waren seine Jünger darüber traurig und sogar verängstigt, logischerweise. Ich lese uns dahingehend mal ein paar Verse aus Johannes Kapitel 16. Auszugsweise, aber alles aus Johannes Kapitel 16. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Von Freude keine Spur. Weiter, auch Johannes 16. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Denn ich gehe zum Vater. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen und ihr werdet trauern. Von Freude keine Rede. Aber und abermals aber. Diese anfängliche und verständliche Traurigkeit, sie kehrt sich um in Freude. So wie es denn in Johannes Kapitel 16 dann auch weitergeht mit den Worten des Herrn Jesus. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ist das nicht überwältigend? Ich finde das einfach grandios. Die Jünger, die hatten die Worte ihres Herrn bis dahin ganz bestimmt gar nicht wirklich verstanden. Aber jetzt, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wurden diese vorbereitet und wussten, wohin ihr Herr und Meister geht. Und tatsächlich hatten diese jetzt während der Himmelfahrt auch keinerlei Fragen. Ja, sie beten den Herrn Jesus an, aber sie fragen nichts. Auch den beiden Engeln, die ja laut der Apostelgeschichte den Jüngern erschienen, stellen diese keine einzige Frage. Sie wissen Unser Herr Jesus, er lässt uns, seine Freunde, nicht im Stich. Und eigentlich hat er uns ja ohnehin nie im Ungewissen gelassen. Wir haben es nur nicht verstanden. 40 Tage hat er sich jetzt Zeit genommen, um seine Jünger noch einmal so richtig auf seine Heimkehr zum Vater vorzubereiten. Und selbst darüber hinaus lässt er seine Jünger ja nicht alleine, sondern er sendet ihnen den Heiligen Geist, den Beistand Gottes. Ja, der Herr Jesus, er verlässt zwar seine Jünger, aber im Gegensatz zu seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, als die Jünger in Panik verfielen und sich anschließend vor Furcht verbarrikadierten, sind diese jetzt erfüllt mit großer Freude. Wie ist das möglich? Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Ihr Herr und Meister ist definitiv weg. Und die Römer und die Priester, die den Jüngern feindlich gesinnt waren, ja, die sind noch da. Die Jünger, die hätten doch wahrlich allen Grund gehabt zu schreien, nein, 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 Herr Jesus, bitte, verlass uns nur nicht. Wo ist Petrus? Warum erhebt er nicht seine kraftvolle Stimme, ja? Bleib bei uns, Herr. Wir wollen dir eine Hütte bauen. Wir werden dir dienen, wir werden alles für dich tun. Aber bitte, verlass uns nur nicht. Die beiden Emmaus-Jünger, die hatten zuvor den Herrn noch genötigt. Bleibe bei uns. Aber siehe da, niemand erhebt Einspruch. Keiner ist bestrebt, den Herrn Jesus zurückzuhalten. Niemand klammert sich an seinen Rockzipfel und nicht einer der Dabeistehenden fordert, dass er mitkommen darf. Ja, das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, ja? Wenn der Herr Jesus schon nicht bereit ist, auf Erden zu bleiben, ja gut, bitte, kann man ja irgendwie noch verstehen. Aber warum nimmt er dann uns, seine Freunde, nicht mit? Aber auch diese Frage wird nicht gestellt. Keine Frage, keine Bitte, keine Klage. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Aber wenn auch die Jünger nicht um den Verbleib ihres Herrn ringen und sich anscheinend ihrem Schicksal willenlos ergeben, ja, so hätte ich doch wenigstens erwartet, ja, dass hier geschrieben steht, und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Sorge, betrübt, ungewiss und voller Traurigkeit. Und stattdessen, wie wir gelesen haben, ja, Vers 52, und dann geht's noch weiter, und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Herzergreifend, menschlich eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Erinnern sich die Jünger womöglich in diesem Augenblick an die Worte ihres Herrn? Und ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz frohlocken und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Die Menschenfurcht, die doch sonst den Jüngern ständig umgab, diese Menschenfurcht, sie ist wie weggeblasen. Die Gewissheit um die Wiederkunft des Herrn Jesus, diese Gewissheit führt zu einer Freude, die alle Bedenken und Sorgen übertrumpft. Und schließlich ist es nicht so, dass nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus das goldene Gemeindezeitalter begonnen hätte. Und jeder der Apostel, ja, womöglich gut genährt und braun gebrannt, nur noch auf die Wiederkunft des Herrn Jesus gewartet hätte. Nein, das war auch nicht verheißen. Und was für Kämpfe, welche Verfolgungen hatten die Jünger noch durchzustehen? Mit welchen internen Problemen hatte sich später auch ein Paulus herumzuschlagen? Die Apostelgeschichte und die neutestamentlichen Briefe geben Zeugnis über Glaubenskämpfe, über falsche Lehren, welche die Gemeinden bedrohten, über Drangsal und Verfolgung bis hin zum Märtyrertod. Alles andere als eitel Sonnenschein. Und mit Ausnahme von Johannes, dem noch im hohen Alter die Offenbarung Gottes aufgetragen wurde, und das wohlgemerkt in der Verbannung, starb keiner der Apostel eines natürlichen Todes. Aber wissen Sie, was ich glaube? Ja, wovon ich sogar 100% überzeugt bin. Keiner dieser Jünger hat seine Freude jemals verloren. Die Freude blieb. Und zwar bis zur Steinigung, bis zur Enthauptung, bis zur Kreuzigung, bis zum Tod. Warum? Weil sich diese Freude auf ein unerschütterliches Fundament stützt, nämlich auf das untrügliche Wort Gottes, auf die Tatsache der Auferstehung und auf alles, was der Herr Jesus seinen Jüngern lehrte und offenbarte. Und darin enthalten, in dieser Lehre und Offenbarung, sind auch die Wiederkunft des Herrn Jesus und die unverrückbare Verheißung des ewigen Lebens in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Die Freude, ja die Freude ist ja sogar eine Frucht des Geistes. Das heißt, die Freude, sie ist von Gott gegeben. Die Freude, die haben wir uns nicht selbst irgendwie angeeignet, ja, Maske drauf und laut grölen, nein, sondern diese Freude, sie ist von Gott geschenkt. Und diese Freude kann zwar schwinden, ja, wenn der Geist betrübt wird, wenn wir in Sünde leben, an Sünden festhalten, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigen, aber ansonsten ist die geistliche Freude eine bleibende Freude. Und völlig unabhängig von vergänglichen Dingen. Und das erklärt auch, dass Christen sogar im Angesicht von Verfolgung, Folter und Tod Freude verspüren. Wie bitte ist es sonst zu erklären, dass beispielsweise ein Mann in Nordkorea, ja, unterernährt, verspottet und geschlagen, im Arbeitslager Tag und Nacht über Monate und Jahre ausharrt, und seinen Herrn und Heiland dennoch nicht entsagt, sondern sich sogar an auswendig gelernte Bibelverse, Gebete und geistliche Lieder erfreut. Hier gilt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und so hat dieser Gefangene garantiert mehr Freude als seine hämisch grinsenden Peiniger, die Gefangene ihres Systems und Gebundene des Teufels sind. Wer hat wohl mehr Freude? Der irakische, der syrische Christ, der unter Verfolgung Haus und Hof verliert, um seine ganze Familie bangt und fleht, aber dennoch seines zukünftigen Heils gewiss ist? Oder der hasserfüllte ISIS-Kämpfer, der nichts von Gottes Liebe weiß und sogar fürchten muss, dass Allah ihm nicht barmherzig ist. Welch eine Gnade ist es da, in Jesus Christus erlöst zu sein. Und dann gilt, liebe Geschwister, dann gilt auch bei allem Kummer, was bleibt, ist die Freude. Die Freude über die Gewissheit, dass Gott eines Tages alle unsere Tränen abwischen wird. Bei allen Sorgen. Was bleibt, ist die Freude. Die Freude über die Wahrheit, dass wir einen Tröster haben, auf den wir alle unsere Sorgen werden dürfen. Auch das ist Bestandteil der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Dass er seinen Auftrag erfüllt hat und nun zur Rechten Gottes sitzt, um sich für uns beim himmlischen Vater zu verwenden. Bei allen niederschmetternden Nachrichten, was bleibt, ist die Freude. Die Freude über die Gewissheit, dass Gott der Herr mit dir und mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen wird. Und selbst der Tod ist nicht der Schlusspunkt deiner Freude. Nein, auch hier gilt, was bleibt, ist die Freude. Die Freude über die Wahrheit, dass wir mit unserem Herrn und Heiland auferstehen werden zum ewigen Leben. Hebräer Kapitel 6, Vers 20 spricht davon, dass der Herr Jesus als unser Vorläufer, ja, als unser Vorläufer in die Herrlichkeit eingegangen ist. Ja, das bedingt doch, dass wir ihm nachfolgen werden. Mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus, da kommt es wie zu einer Vorerfüllung des Heils- und Erlösungsplanes unseres treuen Gott und Herrn. So wie es im Epheserbrief geschrieben steht, Kapitel 4, Vers 10. Epheser 4, Vers 10. Der hinabgestiegen ist, ja, das ist die Menschwerdung Gottes, ja. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Das ist die Himmelfahrt. damit er alles erfülle. Und 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22 spricht davon, dass mit der Himmelfahrt der Herr Jesus die Macht übernommen und sich alles unterworfen hat. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Und daran haben wir teil. Ist das nicht gewaltig? Wir gehören ja dem Herrn Jesus, demjenigen, dem alle Mächte unterworfen ist. Und somit, ja, wir leben noch im Hier und Jetzt, aber wir sind Mitteilhaber dieses Sieges, den der Herr Jesus für uns vollbracht hat. Und diese Tatsache, liebe Geschwister, ließ auch die Jünger des Herrn frohlocken, als sie den Herrn Jesus gen Himmel auffahren sahen. Welch eine Freude! Und auch hier schließt sich erneut ein Kreis. Schon die Menschwerdung Gottes auf dieser Erde war mit einer großen Freude verbunden. Als der Engel den Hirten die Geburt des Herrn Jesus verkündete, ja eben mit diesen Worten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und nun ist auch der Abschied von dieser Erde, die Rückkehr in sein himmlisches Reich, mit eben jener großen Freude verbunden. Und diese Freude begleitet die Kinder Gottes bis heute und darüber hinaus durch die Gegenwart bis in die Zukunft hinein. Ja, bis wir selber bei unserem Herrn und Heiland sein dürfen. Ganz nach den Worten des Herrn Jesus, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und mit dieser Freude, welche auch im 1. Petrusbrief zum Ausdruck kommt, mit dieser Freude will ich zum Schluss kommen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. 1. Petrus 1, die Verse 8 und 9. Ihn liebt ihr, da geht es um den Herrn Jesus, ja? Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Verstehen wir jetzt, warum die Jünger des Herrn nach der Himmelfahrt nach Jerusalem zurückkehren konnten, mit großer, großer Freude? Dem Herrn sei gedankt. Amen.